Der gesunde Menschenversand, so heißt ein kleiner Schweizer Verlag, der 1998 gegründet wurde und der stolz ist, so heißt es jedenfalls auf der Homepage, bis heute überlebt zu haben. Der gesunde Menschenversand ist nicht nur Verlag, sondern auch Organisator von Spoken-Word-Veranstaltungen und damit sind wir schon beim nächsten Buch in diesem SWR2-Forum-Buch. Nämlich bei einem Text mit dem Titel Semili Berg von Michael Fehr, der mit einem Auszug aus diesem Werk im vergangenen Jahr den Kelag-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt gewonnen hat. Michael Fehr wurde 1982 im schweizerischen Bern geboren, hat am dortigen Literaturinstitut und an der Hochschule der Künste in Bern studiert. Heute arbeitet er als Kurator, Juror und als Schriftsteller, wobei er formal gesehen gar nicht schreibt, denn er muss seine Arbeiten wegen einer juvenilen Augenkrankheit per Diktat erstellen. Auch dadurch ist in Semili Berg eine sehr eigene und eigenwillige Textsorte entstanden, die zwischen Prosa und Lyrik changiert, die mit Klangfarben arbeitet und ganz nebenbei eine skurrile Kriminalgeschichte erzählt. Ich habe nun das Vergnügen, mit Sigrid Löffler über dieses Buch zu sprechen. Frau Löffler, Sie haben schon bemerkt, ich scheue mich, diesen Text einzuordnen. Ein Roman ist Semili Berg nicht, Lyrik aber auch nicht. Womit haben wir es zu tun?
Ja, ich denke, dass dieser Wortkünstler, Spoken Word Artist, wie er sich ja bezeichnet, Michael Fehr, genau an dieser Grenze zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit arbeitet und daher auch mit seinem Spoken Script, also sein Text, der ja im Sprechen entsteht, auch gar nicht einzuordnen ist. Und das macht auch die Eigentümlichkeit und die Besonderheit und auch, denke ich, das Interesse dieses Textes aus. Man muss ihn ja gar nicht einordnen. Er modelliert eigentlich seine Handlung aus merkwürdigen Bildfragmenten und Gedankensplittern. Er hat dazu eine sehr reduktionistische Methode, sodass sehr viele Geschehnisse auch im Dunkeln bleiben und nur in Andeutungen und verschwiegenen Hinweisen sich erraten lassen. Aber andererseits strukturiert er den Text auch wieder, und das ist der Mündlichkeit geschuldet, durch Wiederholungen, durch Variationen, durch Reprisen. Es gibt gewisse formelhafte Wendungen, die immer wieder vorkommen und so als eine Art Signal oder Orientierungszeichen für den Leser wirken und dem Text auf diese Weise Struktur geben. Ob wir ihn jetzt eine Kriminalgeschichte nennen, ob wir sie eine helvetische Politfarce nennen, ob wir sie eine Behördengroteske nennen.
Ist das wahrscheinlich auch vollkommen egal.
Das ist egal. Eigentlich changiert diese Geschichte zwischen all diesen Genres, aber wir sollten uns mit der Genrefrage gar nicht weiter aufhalten.
Das werden wir auch nicht tun. Wir haben es mit 32 Minikapiteln zu tun, in denen die Geschichte von einem Gemeindevorsteher namens Griese erzählt wird, der einen Bauern in die Stadt bringen soll, weil dessen Frau verschwunden ist. Aber für Aufklärung will der verschrobene Landmann dann nicht sorgen. Stattdessen erzählt er von seltsamen Mars-Expeditionen. Es ist ja erstaunlich, dass dieser Text einen gewissen Sog entwickelt, auch wenn er es dem Leser nicht leicht macht. Wie ist es Ihnen bei der Lektüre ergangen?
Naja, ein Strukturelement sind ja die Telefonate.
Ja.
Dieses Fürsorgers oder Gemeindeverwalters, der unser Held ist, der hat eine immer gleiche Geste, mit der zieht er das Telefon, sein Handy aus der inneren Manteltasche und wir hören ihn mit seinem Gegenüber sprechen, wir hören aber sein Gegenüber nicht. Das heißt, wir können nur aus den Antworten dieses Fürsorgers erkennen, mit wem er gerade spricht. Das sind einseitige Telefonate, das gibt dem Ganzen schon eine gewisse Rätselhaftigkeit, aber wir merken natürlich, dass dieser Riese, so heißt der Mann, lügt. Er spricht offenkundig mit einer Polizistin, mit einer Fahndungsleiterin und dass er da immer wieder abweichende Erklärungen abgibt und sich allmählich um Kopf und Kragen redet, sodass er zum Schluss eigentlich als ein Hauptverdächtiger dasteht. Denn was dieser alte Bauer da in seinem Einschichthof getrieben hat, war ja nicht so ohne. Der hat die jungen Männer dieser Umgebung da im ländlichen Hinterland der Schweiz um sich gesammelt. Er hat sie mit seinem nationalistischen Umsturzgerede radikalisiert. Er hat sie Geld sammeln lassen, das er dann übrigens unterschlägt. Und er hat sie mit geschmuggelten Waffen, meistens russischen Waffen, versorgt. Mhm. Und tatsächlich war dieser Einschichthof so ein Treffpunkt für die Waffenübungen einer, ja, nennen wir sie doch eine Terrorgruppe. Und dahinter kommt dieser Fürsorger. Er mischt sich ein, und zwar auf eine ungeheuer tölpelhafte Art, sodass am Schluss tatsächlich dann diese sieben jungen Männer tot sind. Sie könnten noch leben, wenn sich der Fürsorger nicht eingemischt hätte. Und all das und wie er das Ganze dann gegenüber der Fahnderin darzustellen versucht, reitet ihn immer tiefer in den Schlamassel hinein. Und am Schluss ist dann er der Hauptverdächtige.
Mehr wollen wir aber nicht verraten.
Nein, wir sollten die geheime Pointe noch verraten, glaube ich.
Meinen Sie?
Ja, das sollten wir. Weil die geheime Pointe darin liegt, dass die Polizei diesen Tölpel verdächtigt, aber die wahren kriminellen Umtriebe dieser Terrorgruppe, denen geht sie nicht nach. Die versucht sie unter den Teppich zu kehren. Und das ist das Entscheidende. Darum geht es, glaube ich, Michael Fehr. Er will diesen schlammigen und finsteren Untergrund der Schweiz aufrühren.
Absolut.
Ja, und die Schweiz, die sich ja immer so sauber und gesittet und rechtlich darstellt. Und da möchte er, das ist eigentlich die subversive Absicht dieses Textes, diesen Untergrund will er aufrühren. Und er will zeigen, dass die Schweiz versucht, das alles zuzudecken und nicht zuzulassen und nicht aufzuklären.
Und deswegen lebt der Text eben auch von einer gewissen, sagen wir mal, schweizerischen Idiomatik. Es wird sogar ein Glossar angeboten, damit auch Nicht-Schweizer begreifen, dass zum Beispiel Troggeln gehen und Stober säuerlich heißt. Inwieweit ist dieses literarische Projekt, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, dass Michael Fehr hier betreibt, auch so etwas wie eine große sprachgeografische Erkundungstour?
Ja, auf jeden Fall. Das ist es schon. Diese Helvetismen sind natürlich sehr reizvoll, auch wenn wir Nicht-Schweizer immer hinten nachschlagen müssen, was dann eigentlich Pflotschig heißt oder Straub. Ja, aber das macht man gern. Das gibt dem Erzählen ja auch sein besonderes Aroma. Aber in der Tat ist vielleicht ein anderer Aspekt an dieser Geschichte so interessant. Und der hängt natürlich auch mit der Blindheit des Autors zusammen oder seiner Fastblindheit. Es gibt in dieser Schweizer Hinterwelt überhaupt keine Farben. Es ist eine reine Schwarz-Weiß-Welt. Und Michael Fehr zieht das erbarmungslos durch. Sogar die Figuren tragen die entsprechenden Namen. Da gibt es den Herrn Schwarz und die Frau Weiß und eine Bauernfamilie heißt Wiss. Und in dieser Welt stolpert da einer herum, diese Hauptfigur, und die heißt Grise. Und Grise heißt nichts anderes als Grau. Er gehört nicht dazu. Alle sagen es ihm ununterbrochen durch die Blume oder auch direkt. Du bist kein Hiesiger. Dein Vater ist aus dem Deutschen zugewandert. Du bist ein Fremder. Du verstehst die Einheimischen nicht. Du bist immer verdächtig. Und automatisch machen ihn die Einheimischen für alles verantwortlich. Sie schieben ihm für alles die Schuld zu. Automatisch ist es dann immer der Graue. Und diese Ambivalenzen sind dann sehr interessant. Die werden eben durchgezogen in diesem ambivalenten Charakter, der sich weder als ein Schwarzer noch als ein Weißer identifizieren lässt. Und dann gibt es einen einzigen Farbtupfer in dieser Schwarz-Weiß-Welt und das ist das Rot. Und das Rot gehört interessanterweise zu diesem Bauern Schwarz. Der denkt, der redet und der sieht nur Rot. Rot, so wie der Sozialismus, dem hängt er an. Angeblich rot auch wie der Mars, der rote Planet. Er will ja, und davor fabuliert er ja dauernd und schwadroniert er dauernd, er möchte zum roten Planeten fliegen. Also da sieht man diese ganz durchgezogene Struktur, die eigentlich nur mit Schwarz-Weiß arbeitet und diesem einen Kontrapunkt Rot.
Vieles ist durchstrukturiert, durchgezogen, wie Sie gerade eben formuliert haben. Anderes bleibt rätselhaft. Auch der Titel Semili Berg, er spielt ja unter anderem auf ein Märchen der Gebrüder Grimm an. Was hat das alles mit dem Text zu tun?
Ja, auf den ersten Blick war ich auch etwas verwirrt. Dieses Märchen der Brüder Grimm ist ja sozusagen eine Abwandlung von Sesam, öffne dich, Semili Berg. Ein Berg mit geraubten Schätzen und da geht einer hinein, um diese Schätze sich anzueignen und er kann nicht mehr raus, bleibt gefangen, weil er das Passwort nicht weiß. Also auf sehr großen Umwegen könnten Sie sagen, das ist das Schicksal dieses Fürsorgers, der nicht dazugehört und der das Passwort in dieses Dorf nicht weiß. Aber es gibt noch einen anderen Bezug für diesen Titel. Simeli Berg, habe ich mich belehren lassen, ist das älteste und beliebteste Schweizer Volkslied. Und da heißt der Refrain immer Simeli Berg. Das Lied heißt Guggisberg Lied und das beginnt mit dieser Liedzeile, ich versuche das ins Hochdeutsche zu übersetzen, es gibt eben einen Menschen auf der Erde, Simeli Berg, Simeli Berg. Und dieser, wenn Sie so wollen, der helvetische Mensch, der da auf der Mutter Erde alles Mögliche anstellt, der tut das im Namen der Sehnsucht nach Simeli Berg. Das ist die Heimat, in die er nicht mehr zurück kann. Und wenn Sie so wollen, changiert diese Geschichte Simeli Berg einerseits zwischen dem Märchen der Brüder Grimm und andererseits zwischen diesem melancholischen melancholischen Sehnsuchtslied, dem Guggisberglied.
Es ist zwar nicht in der Regel von Belang, was die Konkurrenz über ein Buch schreibt oder sagt, aber bei diesem Buch fällt etwas auf, das ist nämlich nach einer euphorischen Besprechung in der Neuen Züricher Zeitung hierzulande jedenfalls erstmal monatelang so gut wie gar nicht besprochen wurde. Das finde ich erstaunlich, vor allem nach dem Erfolg in Klagenfurt. Wie erklären Sie sich das? Meinen Sie, dass das daran liegt, dass das so sperrig ist, dieses Werk?
Nein, es hängt damit zu tun, dass ja die Kritiker Pensum lesen. Pensum heißt natürlich, dass sie erst die Top-Titel lesen, weil sie wissen, dass die auf jeden Fall besprochen werden müssen. Und dann kommen sozusagen die Irrläufer, die Seltsamkeiten, die Randständigkeiten, die aus einem so merkwürdigen kleinen Luzerner Verlag zu uns kommen. Das braucht einfach Entdeckung. Das dauert noch ein bisschen, aber dann, denke ich, kommen auch die Kritiker dahinter, dass das eine Seltsamkeit ist, die aber die Entdeckung durchaus lohnt.
Erst kommt das Pflichtprogramm, dann kommen die Entdeckungen. Sigrid Löffler über Semili Berg von Michael Fehr, ein Buch, das im Verlag Der gesunde Menschenversand erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Otte.